Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin und Geschäftsführerin von Lea, Organisationsberaterin, Autorin und Ausbilderin für Systemisches. Ja, und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch und gibt dir einen Einblick in aktuelle Themen der Arbeitswelt, in Organisationen und deren Führung. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann darf ich dich ganz herzlich bitten, abonniere ihn doch auf deinem Lieblingskanal und so landet eine neue Episode auch immer gleich bei dir. Wenn du den Lea-Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du es ja schon längst. Wir haben großartige Neuigkeiten für dich. Im September startet unser neuer Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung, lautet am Ende das Zertifikat, das du in den Händen halten kannst. Und innerhalb weniger Wochen, so darf ich hier verraten, erreichten uns über 100 Teilnahmeanfragen. Und wir sind gerade dabei, eine Gruppe zusammenzustellen, die mit uns gemeinsam auf diese einzigartige Lernreise gehen wird. Und du kannst noch dabei sein, wenn du möchtest. Schreib uns an akademie@become-better.org mit dem Stichwort Lea Podcast. Und wir schicken dir sehr gerne die Teilnahmeunterlagen zu. Exzellentes Management führt zum Scheitern. So leitet mein heutiger Gast sein neues Buch ein. Mehr und mehr Führungskräfte, sagt er, sind erschöpft und orientierungslos. Mehr und mehr Manager reiben sich auf in der Zerreißprobe zwischen Tagesgeschäft und Zukunftsgestaltung. Alle hiesigen Wirtschaftsindikatoren zeigen nur in eine Richtung, nach unten. Exportvolumen, Wagniskapital, Wirtschaftswachstum, Patentanmeldungen, Hiobs, Botschaften, wo man nur hinschaut. Ich zitiere aus der Business-Spagat von Christian Schwedler. Und was es damit auf sich hat, mit diesem Spagat, und wie Führende es hinbekommen, dass ihnen dabei nicht das Hemd reißt oder der Geduldsfaden, darüber spreche ich heute mit ihm. Christian hat Architektur studiert, sich dann auf den Weg in die große, weite Welt gemacht. Dabei waren Sydney, London und Santiago de Chile. Und dann ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen, wo er nun auch schon, glaube ich, seit 12 Jahren für BMW tätig ist und dort für, ja, er wird es uns gleich noch genauer sagen, interne Beratung, Strategieentwicklung und so ein Zeug verantwortlich ist. Und andererseits als Freelance-Speaker die Bühnen bespielt. Ja, Christian, herzlich willkommen im Lea-Podcast.
Christina, ich grüße dich, hallo.
Hallo. Du, lass uns doch so starten. Ich habe dich ein bisschen anmoderiert. Du kannst das gerne ergänzen oder korrigieren. Und vielleicht machen wir es sogar so, verrat uns doch gerne 3 Ereignisse aus deinem Leben, die dich geprägt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist.
Ja, gerne. Du hast schon erwähnt, ich habe tatsächlich Architektur studiert und ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, ich habe das begleitet damals mit so einer Zweitkarriere als Punkmusiker. Wir waren damals, hatten wir einen Plattenvertrag bei Universal Music und…
Überraschend.
Ja, überraschend. Ja. Und das kann man sich natürlich vorstellen, waren 2 völlig verschiedene Welten. Ja? Also ja. Auf der einen Seite natürlich so dieses Karriere-Ding, Architektur und Design und schick. Und dann auf der anderen Seite hat man dann irgendwie in irgendwelchen Clubs gespielt in Deutschland. Ja. Und das war natürlich eine spannende Zeit. Höhepunkt war da, wir haben live am Brandenburger Tor gespielt, Sat.1 noch aufgenommen und vor 100.000 Leuten. Ja, das war so der Höhepunkt. Ja. Und das Zweite, als ich dann fertig war mit dem Studium, gab es ein Problem. Es gab nämlich keine Jobs in Deutschland, also zumindest nicht in der Baubranche. Und so habe ich mich dann aufgemacht auf eine 8-jährige Weltreise. War natürlich nie so geplant, hat sich dann so ergeben. Ja, wer plant schon eine 8-jährige berufliche Weltreise? Und wie du erwähnt hast, sind dabei die Stationen Sydney, London und Chile rausgekommen. Und da erlebt man natürlich eine Menge und verliert auch ein bisschen die Angst vor was Veränderung bedeutet, ja, so als Pionier voranzugehen. Und das hat mich natürlich dann auch im Berufsleben natürlich entsprechend geprägt. Ja. Das waren, glaube ich, so die 2 Highlights so in meinem Großwerden sozusagen.
Mhm. Ja, dann könntest du dich ja auch den Business Architektur Punk nennen oder so.
Guter Hinweis, schreibe ich mir gleich mal auf, ja. Neues Label.
Okay. Ja, lass uns reinspringen in dein Thema. Business Spagat. Erklär uns, warum das Buch so heißt.
Genau, weil ich glaube, dass es startet mit der Erkenntnis, dass es zwei verschiedene Arbeitsmodi, zwei verschiedene Welten gibt. Ne? Denn auf der einen Seite müssen Unternehmen und Führungskräfte ja das Tagesgeschäft abliefern. Ja, wir dürfen da keine Fehler machen, müssen Routinen und Standards befolgen, das Kerngeschäft weiter ausbauen. Und gleichzeitig wissen wir ja, wir müssen innovieren, ja, wir müssen Wandel betreiben. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und die brauchen eben ganz verschiedene Arbeitsweisen oder so Subkulturen. Und die sind nicht einfach so ohne weiteres in Einklang zu bringen. Und das ist, was ich mit Spagat meine, ja. Weil wenn man da nicht die richtigen Stellschrauben stellt und nicht weiß, wie man damit umgeht, dann kann es einen schnell mal zerreißen, ja. Und das merken wir ja auch gerade, wenn wir halt uns anschauen, ne, wie erschöpft sind Führungskräfte. Gab es neulich jetzt wieder eine Studie, ne, die im Spiegel vorliegt. 2/3 der Führungskräfte sind erschöpft, ja, und all diese Dinge. Und ich weiß das auch, weil ich natürlich auch mit sehr vielen Führungskräften spreche, ja. Und da herrscht schon ein bisschen Orientierungslosigkeit. Und dann kann man natürlich sagen, naja, aber war das nicht schon immer so, ja? Ich meine, Innovation gab es schon immer. Warum ist das jetzt ein neues Thema? Dann kann man sagen, ja, natürlich, Innovation gab es wahrscheinlich seit Anfängen der Menschheit. Aber eben durch diesen exponentiellen Fortschritt nimmt das halt zu. Ja, und deswegen wird auch dieser Spagat halt immer mehr und das zieht immer mehr an der Leiste sozusagen, ja.
Ja, du beschreibst es, ne? Die Erschöpfung, die Anstrengung an der Arbeit eines Managers, einer Führungskraft. Und ja, beschreib es doch mal aus deiner Sicht. Wie erklärst du dir denn diese Erschöpfung? Wie erklärst du dir das, dass die Studien diese Ergebnisse zeigen? Wie erklärst du dir das, dass die Führungskräfte, mit denen du sprichst, sich als orientierungslos beschreiben? Wie kommt denn das?
Ich glaube, dass wir, fast alle gefangen sind ein Stück weit in dem einen Modus, der ja Exploit heißt, in diesem Kerngeschäfts-, Tagesgeschäftsmodus. Weil da gibt's noch genug zu tun, sage ich jetzt mal. Ja, wir kennen alle, wir müssen nur mal in unsere Kalender schauen, ja, typische Outlook-Kalender, da hetzt man von Termin zu Termin. Ich sage immer, wir sind so beschäftigt, dass wir keine Zeit zum Arbeiten haben. Und diese eine Welt, diese Exploit-Welt, diese Tageskerngeschäftswelt, die ist erstmal sehr verlockend, ja. Und deswegen investiert man doch sehr viel Zeit und Fokus, weil das natürlich den Laden erstmal am Laufen hält, ja, weil das einzahlt auf alle gängigen KPIs, auf die Quartalzahlen, auf den Cashflow, auf den Gewinn. Ich meine, da könnten wir jetzt endlos weiterreden. Also all das, was hier und heute wichtig ist. Und dann sollen wir, wie gesagt, gleichzeitig müssen Führungskräfte dann schauen, ja, wie kann ich jetzt Innovation vorantreiben, ja, wie kann ich diese Transformation, ne, dieses Unwort, dieses Buzzword, ja, aber wie kann ich da mithelfen, was kann ich damit unterstützen, ja, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir auch neue Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter. Und dafür ist dann keine Zeit, dafür ist keine Aufmerksamkeit da. Und das führt, glaube ich, zu dieser Frustration und Überlastung. Und mein Credo ist, ich glaube, wir dürfen diese beiden Welten nicht zu sehr überlagern. Ja, weder in einem Team oder weder auf eine Führungskraft gemünzt. Wir müssen diese beiden Welten, so gut es geht, separieren. Das ist eigentlich so die Kernaussicht, Kernaussage bei mir. Mhm. Und damit es eben nicht zu diesem Spagat kommt, ja.
Mhm. Genau. Ja, super, dass du das gleich mal so vorne anstellst. Lass uns doch mal unsere Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen tiefer mit reinnehmen. Jetzt hast du schon diesen Begriff genannt, Exploit-Welt. Mhm. Ja? Und dieses einerseits müssen sie dies, andererseits müssen sie das. Lass uns ein bisschen tiefer reintauchen. Beschreib doch mal, was sind denn so die Tätigkeiten, die in einer Exploit-Welt zu tun sind und was sind die Tätigkeiten, die in der anderen, ich sage es gleich schon mal, Explore-Welt eben dort zu tun sind?
Ja, genau, sehr gute Frage. Also Exploit ist also das klassische Kerngeschäft hier und jetzt. Man kann sich das vorstellen in der Produktion, ja, wenn man jetzt beim wenn man tagtäglich quasi seine Produkte herstellen muss, ja, das ist ja hochstandardisiert, ja, da gibt's Routinen, da gibt's Anweisungen, da darf ich keine Fehler machen. Das kann zum Beispiel eine Buchhaltung sein, ja, die tagtäglich ihren Job verrichtet. Das sind all die Dinge, wo ich mich eben auf Know-how verlassen kann. Das sind Dinge, wo eine hohe Planbarkeit besteht. Und da kann es auch Veränderungen geben, aber die ist dann vielleicht eher auch absehbar und planbar. Das ist eigentlich das, so das Hauptgeschäft. Und dann diese andere Welt, diese, du hast es gesagt, diese sogenannte Explore-Welt, das ist quasi die Welt, wo wir wirklich radikal innovieren. Das heißt, dort immer dann, wenn eine hohe Ungewissheit besteht, ja, wenn eben nicht alles planbar ist. Und ich vergleiche das immer so, Exploit ist für mich wie so eine Bergwanderung. Ja, das ist bekanntes Terrain, ich habe vielleicht eine Landkarte, ich bin in der Welt der Risiken, denn ich kenne die Risiken, ich kann zum Beispiel den Wetterbericht einsehen und ich kann mich vorbereiten, ich nehme eine Regenjacke mit. Ja. Explore dagegen ist vielleicht eher wie so eine Dschungelexpedition, wo ich vielleicht weiß, naja, es geht vielleicht so in diese Richtung hier, aber vielleicht ist die Schneise, die es mal gab, zugewachsen und unterwegs springt mich irgendein Tier an, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja. Das heißt, ich muss ständig irgendwie dazulernen, schauen, ja, vielleicht den Weg ändern. Ich bin also nicht mehr in der Welt der Planbarkeit, sondern in der Welt der Unsicherheit. Also bei all diesen hochinnovativen Themen und auch dann, wenn normalerweise auch dieses agile, die agile Methoden im Einsatz sind, ja, dann bin ich in dieser anderen Welt.
Jetzt so beim Zuhören habe ich gerade so gedacht, na, die Unsicherheit habe ich ja in beiden Situationen. Ne, weil ich weiß ja auch bei der Bergwanderung wohl möglich nicht, wie doll wird denn jetzt das Unwetter oder so. Aber ich habe gerade so das Bild gehabt, der Unterschied ist, bei dem einen gibt es schon einen Weg. Ne? Also da gibt es einen Wanderweg, auf dem kann ich laufen. Und in der bei der Dschungelexpedition, da mache ich den Weg, ne, beim Gehen.
So. Auch, ja. Aber auch bei der Bergwanderung, ja, natürlich kannst dort auch Überraschungen geben, aber die sind überschaubarer, die sind nicht so wahrscheinlich und ich kann mich doch schon vorbereiten. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, also die Risiken sind relativ bekannt. Ich kann einen Wetterbericht einsehen, nehme ich eine Regenjacke mit. Vielleicht weiß ich, oh, man könnte sich verletzen, nimmst einen Verbandskasten mit. Ja, also ich kann das relativ eingrenzen und planen. Mhm. Ja, und ich bin den Weg vielleicht auch schon ein paar Mal gegangen. Und worauf ich hinaus will, wenn du überlegst, wenn du ein bisschen Hilfe brauchst, ja, dann nimmst du dir vielleicht bei dem einen einen Bergwanderer mit und der hat anderes Equipment dabei, vielleicht hat der irgendwie, wie gesagt, die Regenjacke dabei und eine Fahrkarte für die Gondel, ja, zur Spitze oder wie auch immer. Und jetzt, was machen wir in den Unternehmen oft? Wir nehmen denselben Bergwanderer, ja, mit seinem Equipment, mit seinen Tools, mit seiner Erfahrung und wollen damit die Dschungelexpedition machen und merken dann, oh, die Fahrkarte für die Gondel und die Regenjacke helfen mir hier gar nicht. Ich bräuchte hier was ganz anderes. Ich brauche vielleicht einen Kompass, eine Machete, Malaria-Tabletten oder sonst irgendwas. Ja, das ist mein Punkt. Und dann wundern wir uns, warum die Bergwandertour irgendwie nie ankommt im Dschungel oder frühzeitig abbricht. Ja, weil eben die Dschungelexpedition etwas ganz anderes benötigt.
Genau, und einfach eben auch Dinge benötigt, die man vorher eben unter Umständen auch wirklich noch gar nicht weiß. Ne? Also insofern, das kann man ja noch weiter öffnen. Also jetzt im Moment können wir beide auch schon Hypothesen bilden, weil es gab schon Menschen auf dieser Welt, die haben Dschungelexpeditionen gemacht. Ne? Aber eigentlich bräuchte es wirklich nochmal so diese Analogie, einfach eine Reise in so ein ganz unbekanntes
Die Reise zum Terrain, Mars, die bald ansteht.
Ja, und so, ja. Naja, genau. Und ja, lass uns doch noch mal so ein bisschen Begriffsklärung hier betreiben. Denn du sagst ja, du bist Experte für Ambidextrie. Und jetzt haben das Wort bestimmt viele schon gehört, einige vielleicht noch nicht so richtig oder einige sagen, ja, kenne ich. Und wenn man dann sagt, ja, dann definier's doch mal. Also was ist es denn nun, diese Ambidextrie? Nur, dass wir das einmal kurz im Sack haben.
Ja, ein tolles Wort, oder? Also ich sage immer, das ist nicht verschreibungspflichtig und nicht ansteckend. Ambidextrie heißt wortwörtlich beide rechte Hand. Ja, das heißt, dass man zwei Dinge quasi gleich gut kann. Und im Organisationskontext heißt das eben, dass die Fähigkeit einer Organisation oder eines Teams eben mit diesen beiden Welten umzugehen, ne? Mit diesen beiden Welten aus Exploit und Explore. Das ist eigentlich alles. Das Interessante ist, dieser Begriff im Organisationskontext ist so alt wie ich, jetzt oute ich mich, ich bin geboren 76, also ich bin schon eine Weile hier auf der Welt. Also so alt ist dieses Konzept schon. Und ich behaupte mal, ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie du das aus deiner Erfahrung siehst. Der Begriff führt immer noch so ein bisschen, oder auch das Konzept ist immer noch so ein bisschen so ein Nischendasein, ja, was mich wirklich wundert. Ich habe da vielleicht auch so ein Stück weit eine Erklärung zu, aber ich weiß nicht, wie siehst du das in deiner Praxis? Kommt dir das öfter mal vor, der Begriff, das Konzept oder überhaupt gar nicht?
Ne, wenig. Also was ich aber merke, ist, dass in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, jetzt schon mal öfter von Paradoxien gesprochen wird, ne? Ja. Oder eben von Widersprüchlichkeiten, von Spannungen, von ja. Ne, Ambivalenz, Ambiguitätstoleranz, diese Dinge. Ja. Ne? Also das bahnt sich so seinen Weg durch unseren Business-Dschungel, würde ich sagen. Ja.
Und ich glaube, dass deswegen ist auch ambidextrem kommen, weil die Führungskräfte oder die Organisationsgestalter merken, ah, okay, ja, dieser Spagat, diese Zerreißprobe nimmt zu. Ne? Klar war der Wettbewerbsdruck höher, exponentieller Fortschritt, es wird immer schneller, bla bla bla. Nimmt es zu. Das heißt, wir brauchen also irgendwie neue Ideen, ja, wie wir damit umgehen. Das ist genau der Punkt, glaube ich. Und für mich ist auch Ambidextrie jetzt nicht, ich sag mal, so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Jetzt kommt wieder einer her mit irgendeiner neuen Methode, sondern das ist ja erstmal so etwas ganz Prinzipielles, ja, so wie ein Betriebssystem, behaupte ich jetzt ganz frech, was jede Organisation, jedes Unternehmen braucht. Ne, denn welches Unternehmen kann darauf verzichten, im Kerngeschäft zu brillieren, keine Fehler zu machen, effizient zu sein und gleichzeitig zu innovieren, ne, sich voranzuentwickeln und so weiter. Das braucht jede Organisation. Und deswegen ist dieses Thema Ambidextrie mit diesem Exploit Explore erstmal etwas ganz Prinzipielles, sowas wie so ein Betriebssystem. Und wie ich das dann ausgestalte im Detail, ne, wie immer gilt, da gibt es keine Schubladenlösung. Da braucht jedes Team oder jedes Unternehmen natürlich ein Stück weit seine eigene Ausgestaltung, die aber eben auf bestimmten Prinzipien beruht. Ja, und auch in der Ambidextrie gibt es viele Dinge, die meines Erachtens falsch gemacht werden, falsch verstanden werden. Deswegen ja aber auch so eine Mission meines Buches, mit diesen Mythen mal aufzuräumen. Du hast in deinem neuen Buch ja auch immer viel mit Mythen aufgeräumt, was mir auch immer sehr gut gefallen hat. Da ticken wir vielleicht ähnlich, dass wir da einfach mehr Klarheit schaffen und mehr Orientierung geben, wie es denn unserer Meinung nach zumindest besser funktioniert.
Ja, ich habe mir das irgendwann mal so zurechtgebogen alles, dass Ambidextrie eben schon die Antwort ist, ne? auf ein Problem. So. Und das Problem ist ja eben, dass Organisationen, insbesondere Unternehmen, es immer mit sehr widersprüchlichen Anforderungen zu tun haben. Mhm. Ne, einerseits. Also sie haben so viele verschiedene Stakeholder, so viele verschiedene Anspruchsgruppen. Und wenn sie es den einen recht machen, dann machen sie genau das, was die anderen hassen. Ne? Und das ist etwas, das ist normal und das, ne, passiert in allen Unternehmen. Und damit müssen Organisationen eben umgehen. Und das können sie auch gut, denn dafür gibt es sie ja. Ne? Also dafür gibt es ja Organisationen, dass man nämlich Dinge arbeitsteilig organisieren kann. Und die einen machen eben dies und die anderen machen das. Und dann ist das Problem gelöst. Ne? Mhm.
Da würde ich gleich mal einspringen, ja?
Ja, genau, spring schon mal ein und dann kann ich ja dann weiter plappern.
Das dreht mir so auf den Lippen, weil im Prinzip hast du natürlich völlig recht, deswegen gibt es ja Organisationen, weil sie eben bestimmte Dinge verteilen können. Ich behaupte aber, dass wenn es um echte radikale Innovationen geht, dass es da eben hapert. Und du hast ja meine Einleitung gerade geschildert, wie es um unseren Standort steht, ja, dass es da halt ein bisschen stockt, weil ich bin feste Überzeugung, uns fehlt es da im Moment an unternehmerischen Mut, an echten Innovationen. Und ich sag dir auch, warum das so ist. Weil wir starten dann in den Unternehmen mit einem zum Beispiel Innovationsteam oder so einem Innovationsprojekt, ne, so einem Transformations-Change-Projekt. Wir möchten was verändern, was neu machen. Was machen wir aber? Wir starten dann mit viel Enthusiasmus und dann diffundieren aber diese ganzen Tugenden, die Tools, die Mindsets, die Erwartungshaltung, die Kultur aus der alten oder aus der heute Welt, ne, aus dieser Exploit-Welt, diffundieren da rein. Und man kommt überhaupt gar nicht erst in diesen Explorer-Modus. Ja, weil dann sagen, wie ist der Return on Invest heute? Ja, wie ist die Planbarkeit? Gib mir dieses Gantt-Chart, ja, also Mikromanagement. Und deswegen glaube ich, hat das mit der agilen Arbeit bisher auch noch nicht so funktioniert, wie erwartet. Ja, es werden zwar, also diese agile Bewegung war ja so ein riesen Hoffnungsschimmer und natürlich hat die auch viel bewegt, aber ich glaube nicht so sehr, wie wir alle erhofft haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, in den meisten Unternehmen, wenn du heute über Agilität sprichst, rollen die Leute die Augen. Warum? Weil es werden dann agile Methoden eingeführt, ja, aber das ganze Grundverständnis drumherum ist gar nicht dafür ausgelegt. Und deswegen ist ja mein Punkt, dass wir da besser werden müssen, weil wir eben unterscheiden müssen zwischen Exploit und Explore. Und Explore braucht eben was anderes. Und da müssen auch Führungskräfte und die Organisationen das eben auch zulassen.
Ja.
Deswegen bin ich da so forsch, ja, weil da hängt nämlich, da liegt der Hund begraben oder wie heißt das, ja. Das ist genau der Punkt, ja.
Ja, volle Zustimmung. Also ich beobachte das genauso. Und ich habe auch den Eindruck, dass Organisationen sehr schnell so reflexhaft eben einschnappen an der Stelle, die Dinge, die sie schon gut können, eben noch besser zu machen oder eben einfach auch weiterzumachen. Mhm. Und das hat für mich was mit der Eigenlogik einer Organisation zu tun. Also das hat jetzt nichts mit irgendeinem Schwachsinn von irgendwelchen Führungskräften zu tun, ne?
Richtig.
Sondern
Richtig.
Das hat damit zu tun, dass die Organisation eben so wie so eine Kugel ist, die so einen Berg runterrollt. Und wenn sie einmal rollt, dann rollt und rollt und rollt sie, ne? So.
Genau.
Ja.
Ich würde da nie die Führungskräfte für anzählen, ja, zu sagen, sag mal, ja, warum kriegt ihr das nicht geregelt mit dieser Innovation, ja, weil genau das ist ein Systemfehler. Und ich habe noch so einen markanten Spruch für dich, der heißt, ich behaupte, in den meisten Unternehmen ist agiles Arbeiten oder Exploration karrieregefährdend. Und das steht auch in meinem Buch, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern der kommt wirklich aus dem Führungskräfte-Workshop, wo eine Abteilungsleiterin aufsteht und zu mir gesagt hat, Christian, was du hier erzählst, klingt alles super plausibel, aber wenn ich das echt mache, wenn ich hier richtig agil arbeite, richtig in die Exploration gehe, ja, dann ist das karrieregefährdend. Warum ist das so? Weil, muss ich dir nicht erklären, wenn man ja agil, hochinnovativ arbeitet, wird man logischerweise Irrtümer begehen. Ja, ist klar. Deswegen geht man ja in die Experimente, ja, man macht Iterationen und so weiter. Und eine Führungskraft muss sich hinstellen und sagen, ich habe keine volle Planbarkeit. Ja, ich habe nicht den vollumfänglichen Überblick. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir gehen jetzt mal rein mit Pioniergeist und testen das. Wer stellt sich heute, zumindest jetzt in den Corporates, ja, wir reden jetzt nicht über Startups oder so, wer stellt sich dahin mit diesem Kreuz? Weil das dann bestraft wird. Das heißt, wir brauchen also das Backup von der Top-Führung, die eben auch dieses Mandat ausstellen. Zu sagen, ja, du bist jetzt hier Projektleitung, ja, für dieses Innovationsprojekt. Du darfst die Irrtümer machen. Und mach bitte Irrtümer und erzähl mir dann, was wir daraus gelernt haben. Das wäre so der Spirit, der da benötigt wird, ja.
Genau, und da hat man es dann wieder outgesourced, aber in die einzelnen Mitarbeitenden, ne, aus meiner Sicht. Und hat eben nicht ordentlich Strukturarbeit, ne, du hast gerade gesagt, Systemfehler, ne, sich auch so. Also es muss eben anders organisiert werden, ne, um eben diese beiden Anforderungen, vor allen Dingen das, was eben so fehlt, du hast es genannt, radikale Innovation, das eben wirklich organisational abzubilden, zu etablieren, anstatt an einzelne Führungskräfte oder Mitarbeiter zu appellieren, na, jetzt mach mal, trau dich mal. So,
genau.
So, und die ganze Kultur arbeitet aber dagegen. Ja,
genau, trau dich mal und wenn du einen Fehler machst, wird dir der Kopf abgehakt. Genau, schönen Dank, raus. Ja, genau.
Genau.
Dann war es das mit deiner Karriere, ja.
Ganz genau.
Und du weißt ja auch, ne, das ist ein Stück weit auch Unternehmenskultur. Und hast du ja in deinem Buch auch sehr gut beschrieben, was das ist. Für mich ist das immer, oder wie kann man Unternehmenskultur beeinflussen? Für mich ist das durch Vorbild und Nachahmung. Ne? Wenn die Mannschaft sieht, okay, da ist eine Führungskraft, die ist mutig, die hat Irrtümer begangen, aber die hat echt was bewegt und die wird doch jetzt befördert oder wird dafür gelobt oder wie, dann sendet das ein ganz starkes Signal in die Mannschaft, dass sich das auch lohnt. Ja, wenn diese Führungskraft jetzt aber irgendwie abgesägt wird, sage ich jetzt mal salopp, ja, was strahlt das aus auf die Mannschaft? Traut man sich dann nächste Mal noch mit der Machete in den Dschungel zu gehen oder sage ich lieber, ach, ich bleibe auf meiner Berghütte? Ja, das ist in mich genau der Punkt.
Das ist total richtig, was du sagst und vor allen Dingen, wenn es um Führungspersonen geht, die eine große Präsenz haben oder die einfach eine Position haben, auf die sehr stark geschaut wird. Und gleichzeitig, und deswegen markiere ich das an der Stelle so gerne, ist aber genau dieser Gedanke so eine Wahnsinnseinladung zu so einem riesen Denkfehler, nämlich, dass man eben wieder immer nur auf diese Führungskräfte und ihre vermeintliche Vorbildfunktion schaut, ne? Und dann nämlich als Lösung für Probleme wieder beginnt, Führungskräfte zu schulen.
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Sagen so, komm, jetzt hier, sei mal Vorbild. Ja, jetzt verhalte dich hier mal im Sinne unseres Leitbilds. Komm, wir zeigen dir jetzt, was wir von dir erwarten. Und wenn du das machst, dann wird alles gut. Ja, das halte ich eben für viel zu kurz gesprungen. Und das ist etwas, was eben unbedingt in den Blick muss. Aber lass uns noch mal zu echten Paradoxien kommen. Und du hast das ja auch so schön in deinem Buch geschrieben. Also das, wo ich nämlich eben noch einen Satz dranhängen wollte, war, einerseits haben Organisationen diese Gegensätze und andererseits sind sie aber auch in echten Paradoxien verstrickt. Zum Beispiel, das, was uns so erfolgreich macht, bringt uns gleichzeitig zum Scheitern.
Ja, das ist ein schöner, ne?
Der ist wunderbar. Und das ist ja auch der Grund, vermute ich, warum du dein Buch so einleitest und sagst, exzellentes Management führt zum Scheitern.
Ja, genau. Da ist ja auch diese sogenannte Erfolgsfalle oder dieses Success Syndrome, ne? Steckt dahinter. Das heißt, wir sind dann irgendwann, ja, sind die Firmen erfolgreich mit ihrem jetzigen Geschäftsmodell und optimieren das, wollen das natürlich weiter ausnutzen. Und da entsteht dann aber so eine gewisse Sättigung und Selbstzufriedenheit. Und die ganzen Systeme, ja, die Kultur, die ganze Methodik ist dann so fein kalibriert, ja, auf diese Abschöpfung dieses jetzigen Kerngeschäfts, dass es super schwierig ist, dort dann etwas Neues entstehen zu lassen, ja. Und diese Dinge stehen nämlich dann der Veränderung im Wege. Und, um das noch zu präzisieren, all diese Tools und Methodiken, die im Kerngeschäft so erfolgreich sind, ja, das können KPIs sein, das können der Art und Weise der Finanzsteuerung über Business Case Betrachtungen sein, ja, das können Arbeitsweisen sein mit einer detaillierten Planbarkeit, ja, und was da alles dahinter steht, das kann vielleicht sogar auch mal ein Mikromanagement sein. All das mag im Kerngeschäft super funktionieren, aber all das, was uns da stark macht, behindert uns eben in diesem Explore-Modus, ne, weil all diese Dinge, die im Exploit gut funktionieren, behindern uns im Explore, weil ich da eben genau die entgegengesetzten Arbeitsweisen benötige. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht relativ einfach, ja, aber da steckt eine unwahrscheinliche Kraft dahinter. Und wenn man diese Grunderkenntnis erstmal für sich gewonnen hat, erklärt das ziemlich viel und man kann darauf dann viel ableiten. Ja.
Zum Beispiel? Steilvorlage.
Ja, dann rede ich gleich weiter. Zum Beispiel, dass ich eben die Erkenntnis habe, ich muss diese Dinge erstmal separieren. Es gibt zum Beispiel auch eine Form der kontextuellen Ambidextrie. Das heißt, ich habe Mitarbeitende, Führungskräfte, Teams, denen sage ich, ja, ihr müsst beides machen, Exploit und Explore. Ihr müsst das situativ aussteuern. Und das ist immer noch eine Arbeitsweise, die sehr gängig ist. Und das funktioniert halt nicht. Ja, weil wie soll das funktionieren, Christina? Das sind die Leute von 8 bis 10, sind im Kerngeschäft tätig, müssen sich nach Anweisung halten, sollen möglichst keine Fehler machen, ja, befolgen Routinen. Dann holen die sich um 10 Kaffee, kommen zurück, krempeln sich die Ärmel hoch und sagen dann, so, now I'm gonna reinvent the world. Ja, jetzt sind wir mal richtig radikal hier, ja, für eine halbe Stunde, weil es ja nur ein Outlook-Eintrag, halbe Stunde, Welt neu erfinden. Das funktioniert natürlich nicht, sondern du musst den Teams, ja, den Fokus und den Freiraum und auch die Zeit geben, in dem jeweiligen Modus tatsächlich aufzugehen und wirken zu können. Es wird nicht funktionieren, wenn wir zwischen den Modi hochfrequent hin und her wechseln. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, weil das hört sich wahnsinnig anstrengend an. Also ich glaube, es geht prinzipiell. Also ich merke, ich mache es zuweilen tatsächlich. So, weil ich aber auch so viele verschiedene Rollen habe und weil ich keine riesen...
Du bist aber auch freies Radikal, ne, und nicht eingebunden in so ein Geflecht einer Organisation.
Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht in so einem riesen Konzern und ne, so. Aber genau, also ich glaube, es ist in erster Linie erstens mega anstrengend, diese Wechsel zu haben. Und zweitens komme ich eben auch nicht auf Betriebstemperatur so schnell.
Richtig,
ne?
Richtig.
Muss eine Weile auch mal da drin sein und plötzlich sprudeln die Ideen oder plötzlich nehme ich Tempo auf. Ne?
So. Und noch was. Guck mal, wenn Exploit und Explore zu eng verzahnt sind, ja, dann werden sie automatisch um endliche Ressourcen konkurrieren. Ne? Also Ressourcen, ob das jetzt Funding, Investment oder sonst wie Mitarbeitende, ja, Allokationen sind, ist immer endlich, ist ja logisch. Das heißt, sie werden, wenn sie zu eng verzahnt sind, automatisch um die gleichen Ressourcen konkurrieren. Und jetzt die Millionen-Euro-Frage bei Günther Jauch. Ja? Wenn beide um die Mittel konkurrieren, wer wird in 99,9% der Fälle immer gewinnen? Millionen-Euro-Frage, alle Joker sind weg. Ja. So, da weiß jeder jetzt, das wird auch jeder Zuhörende wissen, es wird immer Exploit sein, weil das die Comfortzone ist. Ja, das ist die Welt, die wir kennen. Das ist die Welt, wenn sich ein Manager dafür entscheidet, weiß er, das zahlt ein auf meine Quartalzahlen, auf meine Budgetziele, auf meinen Bonus, ja, auf den Cashflow, auf den Gewinn und so weiter und so fort. Dagegen ist Explore eine unsichere Wette auf die Zukunft. Ich bin noch nicht bescheuert, sorry my French, dass ich dann, ja, wenn ich die Auswahl, wenn ich mich entscheiden muss, dass ich da auf Explore wette. Und deswegen funktioniert das einfach nicht. Deswegen nochmal, ja, jetzt habe ich das dritte Mal gesagt, aber muss ich halt Explore separieren. Die brauchen einen eigenen Funding-Kanal sozusagen. Die dürfen nicht mit dem Exploit-Funding quasi konkurrieren, sonst funktioniert das nicht.
Mhm. Und wie sieht das dann aus? Also wenn Unternehmen es gut schaffen, da kennst du sicherlich auch das ein oder andere, wie haben die sich denn dann organisiert?
Ja, wir schauen ja immer so auf die US-Amerikaner bei solchen Dingen. Ne? Da kann man jetzt diese ganzen Googles und Amazons und Microsofts der Welt zitieren. Will ich jetzt aber gar nicht machen, weil die Leute können es schon fast nicht mehr hören. Deswegen möchte ich mal ein Beispiel aus Deutschland bringen. Ja, ein kleineres Unternehmen, so Mittelständler, der Hidden Champion. Ein schönes Beispiel, wie das funktioniert. Die Firma Peri, die stellen Schalungen her für Betonwände. Das sind quasi, kann man sich vorstellen, so Holzwände, da wird dann so Beton reingegossen. So. Und die haben dann gesagt, lass uns mal richtig radikal innovieren, wir müssen uns weiterentwickeln. Da haben die auch nämlich auch so ein separat losgelöstes Explore-Team auf die Reise geschickt. Ja. Aber wichtig zu wissen ist, diese Explore-Teams sind zwar eigenständig, aber immer angebunden ans Hauptunternehmen. Ne? Das ist kein Spin-off. Funktioniert auch nicht, wissen wir. So, also haben die aber so ein Explore-Team auf die Reise geschickt und haben dadurch das erste 3D-gedruckte Haus in Deutschland hergestellt. War eine echt starke Innovation. Ja? Und das Interessante ist, dass dieser 3D-Druck, also quasi wird der Beton, das Haus wird so im 3D-Drucker erstellt, kannibalisiert ja das eigene Kerngeschäft. Ja? Ja. Aber Peri hat halt gesagt, na gut, aber wenn wir das nicht machen, macht es halt wer anderes. Ich meine, wir kennen alle das Kodak-Beispiel, ne? Kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle, die Digitaltechnologie erfunden haben, gesagt haben, das kannibalisiert unser Geschäft, also lassen wir lieber die Finger davon. Ja, dann macht es halt wer anders. So, Kodak gibt es heute nicht mehr. Und da war Peri in dem Fall schlauer. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie das dann auch wirklich funktionieren kann. Und auch mit einem Beispiel hier aus Deutschland mit einem kleineren Unternehmen, ne, damit wir nicht immer halt die Googles dieser Welt zitieren müssen. Ne?
Sehr schön. Wenn wir jetzt auf Führung dann schauen in dem Kontext, wie verändert sich denn Führung, wenn man im Explore-Umfeld arbeitet? Oder was für eine Art von Führung braucht es dort?
Mhm. Also bei der Ambidextrie unterscheidet man erstmal unter vier Führungsrollen. Ja, man spricht ja immer vom die Manager, der Managerin. Und da sagt man, na, eigentlich braucht man die Rolle des Managers, des Experten, des Coaches und des Leaders. Aber um das jetzt etwas einfacher mal runterzubrechen, mir würde es erstmal im ersten Schritt reichen, mal zu unterscheiden zwischen Management und Leadership. Ja, und Management, du hast schon gemerkt, ich arbeite immer gern so mit Analogien und Bildern, ja. Die Manager sorgen dafür, dass das Boot irgendwie pünktlich abfährt und genug Proviant an Bord hat. Ja, und Leadership, die Leader sorgen dafür, sorgen für das Fernweh der Crew und für die richtige Zielpeilung. Das heißt, wir brauchen in dem Explore eher die Rolle eines Leaders, ja, der eben vielleicht die Richtung vorgibt, ja, das Kundenproblem klärt, die Aufgabenstellung klärt, der eben auch inspiriert, motiviert, aber eben sein agiles, womöglicherweise agiles Explore-Team eben selbstständig arbeiten lässt, ja, also die Lösungsfindung offen lässt, das auch wieder das neudeutsche Wort Empowerment eben auch irgendwie berücksichtigt, ja. Und das ist ein interessanter Punkt, weil nämlich beide Modi, Exploit und Explore, eben auch verschiedene Führungstypen benötigt dadurch, ja. Und das wird in vielen Unternehmen auch nicht berücksichtigt, ne? Da werden dann Führungspersönlichkeiten wild hin und her geschoben in ihren Aufgaben, ja, in ihren Positionen, unabhängig davon, ob sie eher im Explore- oder Exploit-Kontext tätig sind. Und das kann, aus eigener Erfahrung weiß ich, das richtig nach hinten losgehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt in der Explore-Welt, in so einem hochinnovativen Umfeld, hast jetzt aber so einen richtigen Exploiter am Start, ja, so einen Manager, der so mit Mikromanagement und Planungssicherheit und der so Wertschöpfungsorientierung, ja, im Fokus hat und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen da auch wichtig wieder die Unterscheidung.
Mm. Da bin ich noch ein kleines bisschen skeptisch. Also natürlich ja, ich folge natürlich auch der These, dass wir Menschen uns unterscheiden und dass wir verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten haben. Und dass wir natürlich auch durch die Kontexte, in denen wir arbeiten, eben bestimmte Talente weiter ausbilden und da immer besser werden und andere Talente gegebenenfalls brach liegen, ne, und wir uns darin noch nicht so üben konnten. So. Mhm. Und deswegen würde ich aber gerne nur daneben stellen, dass ich prinzipiell glaube, dass auch ein Manager, der eben bisher im Exploit-Modus wahnsinnig erfolgreich Management betrieben hat, durchaus auch die Möglichkeit hätte, in einem Explore-Modus umzuswitchen auf eben Leadership. So, ich glaube, dass
total,
das schon prinzipiell
total
möglich ist, ne?
So. Auf jeden Fall. Und ja, ich habe das gerade, ich fange immer so an, du hast schon gemerkt, mit so steilen, provokanten Thesen, und ich fange immer an mit so einem Schwarz-Weiß, dass man so das Grundverständnis erstmal erhält. Und natürlich ist die Welt dann immer grau. Und es gibt auch so Self-Assessments, auch für die Führungskräfte. Da kann man wie so eine Spinnengrafik, kennst du, ne, vorstellen. Mhm. Mit Ausschlägen, ja. Und da kann man Self-Assessments machen. Und da hat man halt diese vier Ausschläge, ja, zum Beispiel Experte, Manager, Leader, Coach. Und das wird ja nie so sein, dass man halt zum Beispiel ja in zwei Ausrichtungen null Punkte hat und in dem anderen Vollausschlag. Sondern es wird immer so ein Mix sein. Und natürlich kann man sich immer irgendwohin auch weiter und fortentwickeln. Worauf ich halt nur darauf hinweisen möchte, ist, dass es eben dort Unterschiede gibt, dass es unterschiedliche Neigungen gibt, dass nicht alle für alles geeignet sind. Und dass man überhaupt erstmal das Bewusstsein haben muss, dass es diese verschiedenen Arbeitswelten gibt, ne, diese verschiedenen Ausprägungen. Und wenn ich da mal so ein Self-Assessment gemacht habe und dieses Bewusstsein habe, kann ich mich ja auch gezielt dann weiterentwickeln. Ja, das können jetzt Dinge sein wie bestimmte Fortbildungen, Coachings. Das können ja auch kleine Dinge im Alltag sein, dass ich einfach in meinem Führungsalltag mal sage, oh, vielleicht muss ich mich hier ein bisschen zurücknehmen, weil ich zu mehr im Mikromanagement-Modus bin. Und bei anderen Dingen muss ich vielleicht mehr Zutrauen haben oder vice versa oder wie auch immer. Ja, darum geht es mir eigentlich.
Ja, und gleichzeitig, glaube ich, geht es auch darum, Erwartungen anders auszubilden, ne, im Explore-Kontext. Also die Frage ist ja immer, wie erkläre ich mir das Verhalten der Leute? Und manchmal, und so habe ich es beobachtet, werden dann zwar neue Unternehmensbereiche gegründet, irgendwelche Labs oder ja, also name it. Und die bekommen dann eben genau diese Aufgabe, hey, ne, guck doch mal, wo ist denn jetzt so ein radikal neues Produkt oder wo wäre ein guter neuer Markt für uns oder wie könnte man diesen oder jenen Markt mit der und der Idee und so weiter so. Und dann rennen die los und sind aber immer noch eingebunden, und das ist nämlich jetzt genau das Fatale dran. Du hast ja eben auch gesagt, es muss angebunden bleiben an das Unternehmen. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Und gleichzeitig handelt man sich damit natürlich was ganz Fatales ein, nämlich die Strukturen schwappen über auf diesen vermeintlich neuen Explore-Bereich, um jetzt mal in unserem Wording zu bleiben. Und die Leute merken, die Erwartung ist aber eben weiterhin in diesem Gerüst auch zu funktionieren, ja, und dort eben einen guten Stand zu behalten. Und dann bleiben sie unter Umständen in dieser Management- oder Exploitation-Funktion hängen. Und dann, und so erlebe ich es oft, dann sind sie total zerrissen und oft total unglücklich, ne? Und das ist so ein bisschen das, was du vorhin auch beschrieben hast mit dieser Frau aus dem Workshop oder Seminar, ne, die gesagt hat, wenn ich agil arbeite, dann ist es ein Karrierekiller.
Ja. Ja.
So. Und ich glaube, da müssen wir echt ran, ne? Also da müssen wir ran. Und ich glaube, wir müssen aufhören, das immer eben outzusourcen in die einzelne Führungskraft und zu sagen, also ja, ich stimme dir zu. Natürlich ist das super hilfreich, ein Self-Assessment zu machen, ne? Ein Bewusstsein darüber zu entwickeln. Was liegt mir nicht? Wo habe ich viel Erfahrung? Wo habe ich wenig Erfahrung? Wo zieht es mich hin? Was schreckt mich eher ab? Das finde ich wahnsinnig wichtig und wertvoll. Ne? Und gleichzeitig müssen Unternehmen dringend ihre Hausaufgaben machen.
Richtig.
Und
richtig.
An den Strukturen bauen. Ne?
Genau. Und um da Unternehmen zu unterstützen, so ein bisschen so eine Guidance zu geben, habe ich halt dieses sogenannte Magic Triangle entwickelt. Ja, ein Dreieck, das symbolisiert quasi das Unternehmen, ne? Also in der hierarchischen Ausprägung, die es in irgendeiner Form sicher weitergeben wird, ja, auch in Zukunft. Dann habe ich da so vier A's platziert. Das ist irgendwie Autonomy, Assets, Ambition und diese Ambiguitätstoleranz. Führt jetzt vielleicht zu weit, ja, das jetzt alles im Detail zu erklären, aber das ist genau das, was du sagst. Das sind eben die Stellschrauben, die ich im Unternehmen, am System eben ändern muss. Und Ambition zum Beispiel heißt, ich brauche erstmal so ein Grundverständnis im Unternehmen und auch in der Topführung, dass es diese beiden Arbeitsmodi gibt, diese Ambidextrie. Ja, dass ich das auch unterstütze.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und zum Beispiel wo wir sagen, ja, warum sind denn diese bestimmte Firmen so erfolgreich, ne? Diese Microsofts und diese Amazons dieser Welt? Weil die eben genau danach arbeiten. Das weiß nur so richtig keiner. Ne? Also das sind wirklich Unternehmen, die nach Ambidextrie arbeiten. Diese Jeff Bezoses dieser Welt, die verstehen das. Die können umswitchen zwischen den Modi. Die wissen, ob sie jetzt über Centbeträge falschen im Exploit oder ob sie mutig als Pionier vorangehen im Explore. Die können das, die haben das halt verstanden. Das ist halt eben der große Unterschied. Und ein Aspekt noch, das betrifft übrigens auch die sogenannten Support-Funktionen. Ne, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Explore-Team, ein Innovationsteam, ein Explore-Team, die werden ja irgendwie mal Unterstützung, Zugriff brauchen auf diese Support-Funktion. Das kann eine Einkaufsabteilung sein, eine Rechtsabteilung sein. Das kann auch das Controlling, ganz wichtig, Finanzsteuerung. Auch die müssen natürlich unterscheiden. Ja, habe ich es hier mit einer Exploit- oder Explore-Welt zu tun? Um es konkret zu machen. Ja, zum Beispiel Einkaufsabteilungen fordern gern zum Beispiel drei Anbieter, drei Lieferanten, ne? Für den Wettbewerb, für eine Vergleichbarkeit. Völlig nachvollziehbar, macht vollständig Sinn. Im Explore-Umfeld ist das vielleicht nicht möglich, weil eben die Technologie so neu ist. Da habe ich vielleicht im Moment nur einen Lieferanten, der das kann. Ja, das muss ich dann eben auch dann eingestehen als Einkaufsabteilung, ja, und nicht auf die drei Lieferanten beharren. Das geht dann nämlich wochenlang hin und her in so einem E-Mail-Krieg und Eskalationen und irgendwann akzeptieren sie dann, nach Monaten akzeptieren sie, naja gut, dann gehen wir halt nur mit dem Single Source in dem einen Lieferanten los. All diese Energie kann man sich sparen, ja, das hätten wir lieber in die Wertschöpfung gesteckt, wenn das Grundverständnis da ist. Und das ist, was du meinst, auch nicht nur auf die einzelne Führungskraft schauen, sondern man muss da auch an dem Unternehmen, am System, an der Kultur arbeiten, ja.
Ja, und du beschreibst es ja auch so gut und ich möchte dich da auch unterstützen in dieser Message. Es gibt ein ganz mächtiges Denkwerkzeug an der Stelle und das ist eben wirklich in dieses sowohl als auch zu gehen oder eben in dieses beides, ne?
Genau.
Und wenn eben Unternehmen einmal akzeptieren, ja, es gibt beides und beides ist wichtig, dann müssen wir eben auch Aufmerksamkeit darauf geben. Und es geht nicht darum, sich zwischen dem einen oder dem anderen zu entscheiden.
Richtig. Und für mich ist Transformation auch nicht unbedingt von A nach B, also wir lösen alles auf und entwickeln uns das Neue, sondern vielleicht eine große Veränderung, wo aber auch was bestehen bleiben kann. Ja, und das ist eben auch der Punkt, ne? Wenn wir reden, oh ja, das ganze Unternehmen muss sich jetzt wandeln, muss sich transformieren und wir müssen jetzt überall agil arbeiten, dass das natürlich erstmal Quatsch ist, ne? Sondern viele Teile im Unternehmen werden wahrscheinlich erstmal weiterhin so arbeiten wie bisher und das ist gut und richtig so. Sondern vielleicht sind es nur bestimmte Teile im Unternehmen, die sich halt so drastisch radikal verändern müssen, ja. Und das gibt auch eine Chance für diese Change-Bewegung, ne? Denn wenn ich sage, ich führe jetzt so eine Art Sandkasten ein, wo ich mal etwas verproben kann, ne? Wo wir sagen, jetzt arbeiten wir hier mal nach ganz neuen Arbeitsformen und mit einem neuen Mindset und einer neuen Unternehmenskultur oder wie auch immer, kann ich da mal was pilotieren und ausprobieren und muss nicht gleich das ganze Unternehmen damit beaufschlagen, ja.
Ja, Ja, vielleicht zum Ende noch mal so ganz praktisch. Welche Fragen sollte sich denn so ein Management-Team stellen? Also wenn es jetzt, ne, mal angenommen, es hört jetzt jemand hier unseren Podcast und sagt sich, okay, das stellen wir doch mal bei uns auf den Prüfstand oder so. Machen wir das eigentlich? Wie machen wir es eigentlich? Mal so ganz praktisch. Was wären so erste Schritte, die ein Unternehmen jetzt gehen könnte?
Ich glaube, ein guter Startpunkt ist der sogenannte Ambidextrie-Stretch. Hört sich kompliziert an, ist ganz einfach. Kannst dir vorstellen, das ist einfach nur ein Balken, ne? Die Bookends, wo links ist die Exploit-Fähigkeit und rechts die Explore-Fähigkeit. Da kann ich mal so Unternehmen gegen mappen, wie die so aufgestellt sind, ne? Was für eine Spannweite die haben, wie gut sind die, ja? Und dann ist interessant, auch in Workshops lasse ich dann Führungskräfte, Unternehmen quasi ihr eigenes Team oder ihr eigenes Unternehmen mal aufzeichnen. Dann malen die quasi diesen Stretch, diesen Balken auf. Wie sind wir heute aufgestellt? Also wie gut sind wir im Exploit? Wie weit reicht der Balken im Exploit rein und wie weit im Explore? Und wo müssten wir stehen? Und ich habe es noch nie erlebt, dass dieser Balken deckungsgleich ist. Ja, sondern es wird immer so sein, behaupte ich jetzt mal, seitdem wir reden von Startups und so weiter, dass eben ein Manko ist im Explore. Das ist immer ein guter Startpunkt. Das ist so eine Selbsterkenntnis dann, dass man sagt, okay, wir haben verstanden. Wir haben uns quasi hier mit selbst den Auftrag erteilt. Wir müssen unser Explore stärken. Das ist einfach mal so als erster Schritt. Und danach, was man machen kann, man kann dann ein Innovationsportfolio aufstellen. Denn Innovation ist ja nicht gleich Innovation. Da unterscheide ich auch zwischen Exploit-Innovation. Das sind so inkrementelle Weiterentwicklungen. Und auch eben in diese radikale Innovation, diese Explore-Innovation, da gibt es noch was dazwischen, führt jetzt vielleicht zu weit. Und dann kann ich dann eben schauen, okay, wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln? Ja? Wie viel von unserer Kapazität wollen wir in diese inkrementelle Innovation stecken und wie viel stecken wir in Explore? Wollen wir überhaupt in Explore-Innovation investieren? Also einfach mal so ein Grundverständnis, so ein strategisches Zielbild entwickeln, was wollen wir eigentlich tun? Und wenn ich das geklärt habe, kann ich als nächsten Schritt schauen, okay, und was müssen wir jetzt in der Organisation dafür tun, damit wir da hinkommen? Ne, also wie organisiere ich das? Schaffe ich mal ein Explore-Team? Ja, was muss ich da sonst noch tun, um die Kultur noch ein bisschen weiter zu beeinflussen? Ich kann es ja nie vollumfänglich planen, aussteuern, aber versuchen zu beeinflussen. Ne? Welche Kommunikation müssen wir dort machen und so weiter und so fort. Und so kann man sich dann Schritt für Schritt da rantasten.
Ist der Mythos wahr, dass Explore vor allen Dingen Geld kostet und nicht wenig Geld reinbringt?
Ne? Das ist ja ein bisschen wie bei der Wette. Also du wirst ja wahrscheinlich immer verschiedene Explore-Projekte auf die Reise schicken, also wenn wir jetzt von großen Unternehmen sprechen. Und davon werden nicht alle zünden. Und da, es tut mir leid, dass ich das jetzt wieder nenne, weil die Leute können es kaum mehr hören, wenn man jetzt bei Amazon schaut, ja, die schicken so viele Innovationsvorhaben auf die Reise und die sagen halt, we have to accept failure to find the winner, ja, irgendwie so in der Art, ja, so du musst halt bestimmte Sachen tun, um dann auch mal diesen Winner zu finden. Und im ersten Schritt ist Explore halt erstmal ineffizient, ja, weil es natürlich nicht auf deine heutigen Messgrößen einzahlt. Aber das Thema ist ja, es ist unerlässlich, das wissen wir alle. Wenn wir Explore nicht tun, dann gibt es das Unternehmen vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr, ja, verlieren wir weiter den Anschluss. Und dieses Grundverständnis muss man halt einfach akzeptieren, denke ich, ja.
Ja, lieber Christian, vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
Ich danke dir für diese sehr guten Fragen. Danke dir.
Gerne.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.